Den Predigttext finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 13. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. An die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hat. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pherisiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten, und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch dein Auge auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf und kam und wohnte bei den Terebinden Memres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar.
Lasst uns noch einmal beten. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Heute vor 100 Jahren, am 9. Mai 1921, wurde in Württemberg ein Mädchen geboren, das sich gut 20 Jahre danach am Widerstand gegen das Naziregime beteiligte, Sophie Scholl. Sophie Scholl trat als junge Studentin der Widerstandsgruppe bei, die ihr Bruder Hans Scholl zusammen mit seinem Kommiliton Alexander Schmorell gegründet hatte, beides Medizinstudenten. Weiße Rose nannte sich die Gruppe und daran haben sich manche erinnert, als zuletzt einige Bürger, Sie haben das mitbekommen, weiße Rosen vor Gerichtsgebäuden niederlegten, um jenen Weimarer Richter Christian Detmar zu unterstützen, der ein mutiges Urteil gegen die so schädliche Maskenpflicht für Kinder gefällt hatte. Der Richter war dafür mit einer Hausdurchsuchung und der zwischenzeitlichen Einkassierung seines Handys bestraft worden, ein bis dahin einmaliger Vorgang in unserer Bundesrepublik. Und inzwischen hat das Oberlandesgericht Karlsruhe seine Rechtsprechung eindrücklich bestätigt und ihn gewissermaßen voll rehabilitiert. Weiße Rosen wurden niedergelegt. Weiße Rose unter diesem Namen haben die Geschwister Scholl und ihre Freunde seit 1942 mehrere Flugblätter verfasst, in denen sie die Bevölkerung dazu aufriefen, das Unrecht der Machthaber nicht schweigend hinzunehmen. Die ersten Exemplare verschickten sie per Post an einzelne Schriftsteller, Professoren, einzelne Buchhändler auch per Post, um sie auf ihre jeweilige Verantwortung für Recht und Freiheit zu behaften. Die letzten Exemplare des da schon sechsten Flugblattes warfen sie einige Zeit später von der Galerie in den Lichthof der Münchner Universität. Dabei wurden die Geschwister Scholl und ein weiterer Student, Christoph Probst, verhaftet. Und vier Tage später, am 22. Februar 1943, in einem Schnellprozess zum Tode verurteilt. Der Protest der Weißen Rose zielte immer auf das Gewissen des Einzelnen, wie es Sophie Scholl formulierte. Sie sagte, Zitat, der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Das heißt, alle totalitären und autoritären Herrschaften brauchen Mitläufer. Das gilt zu allen Zeiten und in allen unterschiedlichen politischen Systemen, die man ja nur bedingt miteinander vergleichen kann. Aber es wäre auch für unsere Zeit viel gewonnen, wenn den Einzelnen klar würde und den Christen zumal, ich habe eine Verantwortung in dieser Zeit. Ich habe eine Verantwortung auch für meine Zeitgenossen. Ich darf nicht stillschweigend abtauchen in der Masse. Ihr seid das Salz der Erde, sagt unser Herr in Matthäus 5. Und handelt, bis ich wiederkomme, in Lukas 19. Das heißt, seid keine Mitläufer und keine stummen Hunde, wie es Jesaja 56 den treulosen Hirten vorhält. Sie wären stumme Hunde. Keiner, und das sehen wir daran, kann sich hinter einer Gruppe oder gar einer Menge verstecken. Jeder ist gefordert, für sein Handeln persönlich Verantwortung zu tragen. Das ist das biblische Menschenbild, das auch die Geschwister Scholl gerade von ihrer pietistischen Mutter mitbekommen hatten. Persönliche Verantwortung. Und das gilt auch für die relativ überschaubare Gruppe, die wir heute Morgen begleiten werden, auf ihrem Weg zurück von Ägypten über die Negev-Wüste bis ins Land Kanaan wieder hinein. Ihr Anführer Abraham ist schwer gedemütigt. Er befindet sich wie ein geprügelter Hund auf dem Rückzug. Sein Neffe Lot ist ebenfalls dabei. Der war bisher noch kaum in Erscheinung getreten, sondern immer im Windschatten seines Onkels gesegelt. Wie wir hier schon in Genesis 13, Vers 1 sehen, so zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Also im Schlepptau Abrahams war Lot keineswegs schlecht gefahren. Er hat es bereits in jungen Jahren zu Reichtum gebracht. Und er, genauso wie Abraham, konnte diesen Reichtum sogar auf diesem Rückweg über die ägyptische Grenze wieder mit in die Heimat retten, in die neue Heimat. Aber so parallel ihre Geschichte bisher gelaufen ist, die Geschichte von Abraham und Lot, schon seit Ur, und wie sie dann von Ur nach Haran gezogen sind, da waren die ja immer zusammen, ganz parallel. So wird sich jetzt Schritt für Schritt ein Graben zwischen diesen beiden auftun, zwischen Abraham und Lot, aufgrund der persönlichen Entscheidungen, die sie in diesen Tagen treffen müssen und für die sie jeweils, Abraham und Lot, die volle Verantwortung tragen. Unser Text lenkt den Blick aber zunächst mit voller Konzentration auf Abraham, den Anführer. Und wir lesen noch einmal die Verse 1 bis 4. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter, vom Südland bis nach Bethel, an die Stelle, wo zuerst sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Und aus diesen vier Versen hat unsere Predigt ihren Titel erhalten. Und der Titel dieser Predigt lautet Weg zurück nach vorn. Weg zurück nach vorn. Was diese Verse bedeuten, welches Drama sich darin vollzieht, das können wir nur ermessen, wenn wir uns nochmal klar machen, wo Abraham jetzt eigentlich herkommt. Was in dem Moment, wo er hier in Genesis 13 wieder zurück von Ägypten ins Land Kanaan zieht, was da eigentlich hinter ihm liegt. Das hatten wir ja letzten Sonntag gesehen, die Sackgasse. Die Sackgasse, in die Abraham sich und die Seinen hinein manövriert hatte. Hungersnot hatte geherrscht in Kanaan, im eigenen Land, da wo Gott ihn gerade hingeschickt hatte, um dieses Land gewissermaßen in Besitz zu nehmen. Und dieses Land vorzubereiten auf seine Geschichte, die Gott mit ihm vorhatte. Und dann die Hungersnot im verheißenen Land. Und ohne Gott zu fragen, weicht Abraham dem Druck der Verhältnisse und sucht sein Heil in der Flucht nach Ägypten. Ein eigenmächtiger Weg. Unterwegs kommen ihm Zweifel, ob das wohl eine gute Entscheidung war. Seine schöne Frau Sarah wäre eine begehrte Trophäe für den Harem des Pharao. Und dazu müsste dieser natürlich Abraham aus dem Weg räumen, was Abraham auch fürchtet. Ich erinnere nochmal an Genesis 12, Vers 12, wo Abraham zu Sarah sagt, wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf das mir wohlergehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Also Abraham will seine Frau als seine Schwester ausgeben. Rein familientechnisch ist sie auch seine Halbschwester, was wir aus 1. Mose 20 wissen. Aber darum geht's nicht, vor allem ist sie seine Frau. Bodenloser Egoismus spricht aus diesem Handeln. Er riskiert es, dass sie in den Harem des Pharaos kommt, nur um seinen eigenen Hals zu retten. Und wir konnten letzten Sonntag sehen, mit der äußeren Entfernung vom Land Kanaan entfernt sich Abraham vor allem innerlich immer mehr von dem Gott, der ihn berufen hat. Und er wird dadurch zu einer Gefahr, dadurch, dass er sich von Gott entfernt, zu einer Gefahr für seine Nächsten. Und umso schlimmer, dass der Plan kurzfristig sogar erfolgreich zu sein scheint. Wir hatten gesehen in 12,16, und der Pharao tat Abraham Gutes um Sarahs Willen, und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Abraham, sahen wir, wird reich durch seine Sünde. Aber bitte um welchen Preis? Seine Glaubwürdigkeit, sein Zeugnis als ein Mann Gottes sind am Ende. Und dann greift Gott ein. Aber der Herr, so hatten wir in 12,17 gesehen, aber der Herr plagte den Pharao und ließ dem Pharao so lange keine Ruhe, bis er nachforschte, was denn nun mit Sarah sei. Und so lässt Gott seinen Gläubigen nicht einfach laufen. Gott lässt Abraham nicht in der Sackgasse stecken bleiben, sondern Gott sorgt dafür, dass Abraham dort in Ägypten doch noch krachend scheitert. Und dass Abraham erkennen muss, meine Entscheidungen gegen Gott haben mich selbst und die meinen ins Verderben gestürzt. Und wissen Sie, je früher Gott unsere falschen Wege auffliegen lässt, umso besser. Mit tatkräftiger Hilfe des heidnischen Pharao bringt Gott nun seinen Abraham wieder auf Kurs. Der Pharao schmeißt ihn einfach raus. Er lässt ihn unter Bewachung bis zur ägyptischen Grenze expedieren. Und von dem Moment an, da Abraham seinen Weg wieder ohne Sonderbewachung gehen kann, weil er über die ägyptische Grenze hinweg ist, in dem Moment, da sieht man, dass auch in seinem Herzen eine Veränderung stattgefunden hat. Abraham muss nicht nur umkehren, weil Pharaos Soldaten das erzwingen, sondern er will auch wirklich zurück. Und das sehen wir hier. Und dabei steuert Abraham zielsicher genau jenen Ort an, wo alles noch in Ordnung war, im Verhältnis zwischen ihm und Gott. Unser Vers 4, also Kapitel 13, Vers 4, sagt das ausdrücklich. Eben an den Ort geht er zurück, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Und dieses Früher habe ich da schon einen Altar errichtet. Das war kein Früher der Nostalgie, sondern es war ein Früher der Buße. Ich will wieder zurück. Und wir sehen die Parallele zwischen 13, Vers 4 und Genesis 12, Vers 8. Da war das nämlich so gewesen. Vor Ägypten, in 12, 8, da lesen wir, er brach auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Da war noch alles in Ordnung gewesen. Er feierte Gottesdienst, er verkündigte die Wahrheit des Lebendigen. Und dann kam Ägypten dazwischen. Und jetzt ist er wieder zurück. Zurück am selben Ort, wo noch derselbe Altar steht. Und er feiert denselben Gottesdienst. Endlich wieder zurück. Und so wird diese kleine Kapelle, wenn ich das so nennen darf, zwischen Bethel und Ai zum Fluchtpunkt, wo ein zerbrochener Patriarch einen Neuanfang sucht. Ramponiert ist er inzwischen, gezaust und gedemütigt durch die eigene Schuld, aber zugleich unendlich erleichtert, dass er so kommen darf. Vers 4 ist ein Ausdruck reiner Erleichterung. Und jetzt endlich, jetzt hören wir, dass er endlich wieder den Mund aufmacht, dass er Gott wieder lobt, dass er seinen Namen bezeugt, dass er Gottesdienst öffentlich feiert. Und man fragt sich, hatte der in Ägypten überhaupt noch gebetet? Erst hier, schreibt ein Ausleger, fand Abraham seine Sprache des Glaubens wieder. Und von hier aus strahlt nun ganz hell dieses Motto über unseren Text, Weg zurück nach vorn. Und das heißt, wenn ich mich verrannt habe, wenn ich vom Weg abgekommen bin, dann gibt es nur eine Chance. Nur eine Chance, durch die ich wieder nach vorn komme, durch die ich wieder zurechtkomme, durch die ich wieder weiterkomme, durch die ich wieder befreit leben kann. Und diese einzige Chance ist der Weg zurück. Nur der Weg zurück führt nach vorn. Der Weg zurück, dass ich mich abkehre von der falschen Richtung Ägypten und umkehre ins gelobte Land und heimkehre in die Arme meines Gottes. Was Abraham hier erfährt, dafür gibt es im Neuen Testament ein berühmtes Gleichnis. Sie haben das eben in der Lesung gehört, Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wo jemand einfach abhaut und vom Vater davonläuft und glücklicherweise in der Sackgasse endet. Und wir hatten das gelesen, er landet am Ende bei den Schweinen und will seinen Bauch füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Also er landet am Schweinetrog und da packt ihn die Sehnsucht und es packt ihn die Erkenntnis. Und da geht er in sich und sagt, ich muss wieder nach Hause, ich muss umkehren, ich muss den Weg zurück, jetzt sofort nach Hause. Bei Abraham, da waren die Schweinetröge nur vergoldet. Und sein Elend war mit äußerem Reichtum verziert. Der war nicht pleite wie der verlorene Sohn. Aber das Kernproblem war genau dasselbe. Weg vom Vater. Aus eigener Schuld das Verhältnis kaputt gemacht. Die erfahrene Gnade und Liebe mit Füßen getreten. Und sie durften beide umkehren. Sie durften beide zurückkommen. Und sie durften beide erleben, der Weg zurück ist der einzige Weg nach vorn in die Freiheit. Theo Lehmann, der bekannte Evangelist, hat vor vielen Jahren für dieses Zurückkommen ein, wie ich finde, sehr eindrückliches Beispiel verwendet. Damals gab es noch keine Navis für das Auto, das müssen Sie immer mit dazu denken. Und er war mal auf dem Weg zu einer Veranstaltung, hat eine ziemlich komplizierte Wegbeschreibung bekommen und dann erreichte er die Stadtgrenze und fuhr los, rechts rum, dritte Straße, links, vierte Straße, Kreuzung überqueren und so weiter und so weiter. Und irgendwann war einfach Schluss. Er hatte sich so verfahren, er kam nicht weiter. Und er studierte seine Anweisung da und es ging nicht vor und nicht zurück und er kam nicht mehr klar. Und da sagte er, hatte ich nur eine Chance, zurück zum Anfang. Ich musste zurück zum Ausgangspunkt, wo diese Wegbeschreibung begann. Und dann von dort aus, Schritt für Schritt, den Weg noch einmal suchen. Zurück, der Weg zurück ist der einzige Weg nach vorn. Und genauso läuft es bei Abraham. Abraham macht diese beglückende Erfahrung, dass Gott mit ihm weitergehen will, dass Gott ihn nicht für immer verworfen hat, dass Gott ihn wieder annimmt. Vielleicht machen Sie sich zurzeit Sorgen. Sorgen um einen Menschen, der weggelaufen ist. Vielleicht ein Kind oder ein Ehepartner oder ein alter Freund oder ein Gemeindeglied. Weggelaufen. Und nicht nur von ihnen weg, sondern nach seinen eigenen Aussagen auch von Gott weg. Weg nach Ägypten. Es gibt ein wunderbares Buch von William MacDonald, dessen Titel auch über unserer Predigt stehen könnte. Und dieses Buch heißt, es gibt einen Weg zurück. Es gibt einen Weg zurück. Und Sie können dieses Buch auch bei uns in der Bücherstube bestellen. Es gibt einen Weg zurück. Und hier nennt William MacDonald aus seiner reichen seelsorgerlichen Erfahrung einige Anlässe, die Menschen gewissermaßen dazu bringen können, dazu verleiten können, wegzugehen von Gott, wegzugehen nach Ägypten. Ich will nur einige wenige dieser Beispiele nennen, die William MacDonald hier anführt. Er redet davon jemandem, der sich von seinem Beruf völlig vereinnahmen lässt. Sie haben vielleicht keine schwerwiegenden Sünden begangen, aber sie haben es zugelassen, dass ihre Arbeit ihren ganzen Tag ausfüllt, sodass für die Familie oder für den Herrn schließlich kaum noch Zeit bleibt. Sie lesen nur selten im Wort Gottes und beten auch kaum. Und ihr unregelmäßiger Gemeindebesuch ist eine bloße Formalität. Und eine andere Möglichkeit, die jemanden dazu bringen kann, wegzugehen und wegzubleiben, sagt William MacDonald, ist jemand, der in der Liebe enttäuscht wurde oder einen anderen großen Rückschlag erlitten hat und dadurch kalt und fleischlich wird. Anstatt diese Dinge als Gottes Willen und als verborgene Segnung anzunehmen, werden sie mürrisch und trotzig und verlieren den Glanz geistlicher Freude. Und ein drittes Beispiel, was er nennt, wenn zu Hause immer gestritten wird. Er sagt, viele Christen kommen vom Weg ab und fallen zurück, weil sie zu Hause ständig streiten. Jede noch so kleine Unstimmigkeit bringt den ehelichen Frieden ins Wanken. Man zankt sich, dass die Wände wackeln. Ein taktvolles Zusammenleben wird immer schwieriger. Die Familienandacht wird aufgehoben. Es wäre ja auch ein Hohn, jetzt miteinander zu beten. Und keiner ist bereit, nachzugeben. Jeder glaubt, im Recht zu sein. Und dann, nachdem er diese und noch weitere Beispiele genannt hat, schlussfolgert William MacDonald und sagt, das kann sich in vielen Formen zeigen, diese Abwendung, aber die Ursache dafür ist immer Sünde. Ungehorsam, Unkeuschheit, mangelnde Liebe, eine nicht vorhandene Bereitschaft zur Vergebung, eine weltliche Gesinnung, Begierde und so weiter. Alle diese Ursachen haben im Kern die eine Hauptursache und das Sünde. Und deshalb ist nur ein Weg offen. Und alle anderen Versuche enden immer wieder in der Sackgasse oder man rennt eben mit dem Kopf gegen die Wand. Der Weg zurück, umkehren, wieder zurückkommen. Und dieser Weg zurück beginnt wie beim verlorenen Sohn mit einem Sündenbekenntnis. Es ist übrigens auch nicht unwahrscheinlich, dass Abraham an diesem Altar, zu dem er in Vers 4 zurückkehrt, auch ein symbolisches Opfer gebracht hat. Das wusste er ja noch von Noah. Noah hatte dort an diesem Altar, Genesis 8, Vers 20, Brandopfer gebracht. Und diese Brandopfer symbolisierten eine vollständige Hingabe an Gott, weil das Brandopfer völlig verzehrt wurde. Und sie machten auch deutlich, ich bin ein Sünder, ich brauche ein Opfer für meine Schuld, ich brauche einen Retter, der mich erlöst. Also auch Abraham kann nicht einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Da ging er in sich. Das hat auch der Patriarch in dieser Situation gemacht. Das blieb ihm nicht erspart. Aber er darf sich dann auch darauf verlassen, dass der Herr ihm wirklich vergeben hat. Dann geht die Sonne wieder auf. Und es gibt noch ein, ja, ich würde sagen, berührendes Indiz für diese Vergebung, die Abraham bekommen hat. Im Neuen Testament, da kommt Abraham ja häufig vor. Gerade auch als Beispiel für jemanden, der wodurch von Gott angenommen und gerettet wird, nicht durch sein gutes Leben, sondern durch den Glauben. Dadurch, dass er sich an Gottes Vergebung klammert, dass er sagt, bitte, bitte rette mich, ich vertraue dir allein. So, und aus unserer Perspektive hätte es möglicherweise pädagogisch naheliegen können, noch einmal an seine alten Sünden zu erinnern und zu sagen, schau dir den Abraham an, der hatte auch genug auf dem Kerbholz, aber er wurde trotzdem durch Glauben gerettet. Und genau das macht das Neue Testament nicht. Abrahams Sünde wird im Neuen Testament nicht mehr erwähnt. Warum? Weil für ihn das gilt, wie für jeden reuigen Sünder, der umkehrt zum Herrn, was wir in Psalm 103 lesen. Psalm 103, Vers 12. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Sofern der Osten ist vom Westen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und der Prophet Micha hat es genauso beschrieben, in Micha 7, Vers 19, da ist in Vers 18 zunächst, wo ist euch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld, denn er ist barmherzig, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Und dann heißt es in Vers 19, er wird sich unser wieder erbarmen und unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und das hat Abraham erfahren, genauso wie der verlorene Sohn. Und das ist die Basis für alles, was jetzt folgt. Der Weg zurück, nur der Weg zurück ist der Weg nach vorn. So, und von jetzt an, ab Vers 5, kommt dann Lot mit ins Bild. Und jetzt bleibt es spannend, denn gerade im Vergleich dieser beiden Männer erkennen wir, wie sie jeweils mit diesem Ägypten-Desaster, das sie ja gemeinsam erlebt hatten, umgegangen sind. Und jeder ist für sich verantwortlich. Keiner kann sich wegducken. Und nun schauen Sie, was geschieht. Ab Vers 5. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder, das heißt, wir sind Verwandte. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken? So will ich zur Rechten oder willst du zur Rechten? So will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, das kommt erst in Kapitel 19, war sie wasserreich, diese Gegend, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan. Und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Zunächst schauen wir auf Abraham. Und was sehen wir bei Abraham als Reaktion? Ein verändertes Leben. Das ist unser erster Gliederungspunkt heute. Ein verändertes Leben. An Abraham, wenn Sie das lesen, da erkennen wir eine erstaunliche Veränderung. Sein ägyptischer Egoismus steht uns ja noch vor Augen. Haben wir ja noch im Hintergrund, wie gnadenlos und rücksichtslos er seine Frau dem Harem ausgeliefert hat, nur um selber besser durchzukommen. So, und jetzt schauen Sie hin. Hier verhält er sich völlig anders. Abrahams Umkehr zeitigt ihre ersten Früchte. Und daran sehen wir schon mal, dass Abraham verstanden hat. Er hat verstanden. Natürlich, auch das gelobte Land ist nicht konfliktfrei. Auch in christlichen Gemeinden oder gläubigen Familien kann es ja zu Meinungsverschiedenheiten oder auch Streit kommen, natürlich. Und so auch hier. Konflikt im gelobten Land, eigentlich ist das ja ein Luxusproblem, was die beiden Männer lösen müssen. Die haben zu viel Besitz. Manchmal ist auch ein zu viel an Geld ein Problem. Ne? Vers 6, und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß. Zu viel. Es mangelt allerorten an Weideplätzen und an Quellen, zumal die Dürrezeit ja noch nicht lange zurückliegt. Und dann kommt die Konkurrenz der Einheimischen dazu, der da noch Einheimischen, die ja auch ihr Wasser und ihre Weidegründe brauchen. Vers 7 am Ende, es wohnen auch zu der Zeit die Kanaaniter und die Pharisiter im Land. Es wird eng. Und Abraham merkt, wir müssen jetzt was machen. Wir können nicht so alles laufen lassen. Die Stimmung unter den Mitarbeitern auf beiden Seiten, sowohl bei Abraham als auch bei Lot, wird zunehmend schlechter. Die gegenseitigen Vorwürfe häufen sich, Vers 7, und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es gab ständig Zoff und Streit, Handlungsbedarf. Und Abraham weiß, auch diesmal will ich nicht schon wieder meine Glaubwürdigkeit gegenüber den Heiden verlieren. Vers 7 am Ende, ne? Die Kanaaniter und Pharisiter sind ja im Lande. Was für ein Zeugnis geben wir ihnen? Und wir müssen jetzt auch praktisch einfach eine saubere Lösung finden. Und Abraham schlägt vor, was ich eine gütliche Entflechtungslösung nenne. Eine gütliche Entflechtungslösung in Vers 8, die den Lot bestimmt überrascht haben wird. Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Wissen Sie, das ist ein weitherziger Vorschlag, den Abraham hier macht. Und Lot dürfte das überrascht haben. Oh, der Alte hat sich verändert. Und Abraham nennt auch ein moralisch-geistliches Motiv. Er sagt, wir wollen nicht streiten, hey. Wir sind doch Verwandte. Was für ein Bild geben wir hier ab? Ist nicht richtig. Lass uns nicht streiten. So. Und natürlich ist da die Geschichte von Kain und Abel im Hintergrund. Das war nicht vergessen. Ein weitherziger Vorschlag. Aber viel wichtiger, dieser weitherzige Vorschlag zeigt die Veränderung in Abrahams Herzen, die mit Händen zu greifen ist. Ein verändertes Leben. Schauen Sie, Abraham hat begriffen, wie großzügig Gott ihm gegenüber war, wie viel ihm geschenkt worden war an Vergebung. Er durfte zurückkommen, alles geschenkt. Und sogar praktisch hatte der Herr ihn wunderbar versorgt. Er durfte sein ganzes Vermögen mit zurücknehmen wieder über die ägyptische Grenze. Der Pharao hätte ja sagen können, Leute, Schadensersatz. Lasst euren Besitz hier und haut ab mit dem, was ihr am Leibe tragt. Hat er aber nicht gemacht. Gott hatte sie beschützt. So, Gott hatte ihnen so viel Großzügigkeit geschenkt. Und Abraham hat das begriffen. Das sehen Sie an seiner Reaktion hier. Und er gibt ein Stück von dieser Großzügigkeit an den Lot zurück und beschämt ihn damit auch ein Stück weit, obwohl er es vielleicht nicht mal gemerkt hat. Aber die empfangene Gnade macht großzügig. Und schauen Sie, noch was hat er in Ägypten kapiert, nämlich dass materielle Güter nicht das Wichtigste sind und dass Besitz nicht glücklich macht und dass Besitz nicht frei macht. Das hat er auch kapiert. Abraham ist ja der Ältere, er ist der Chef dieses Reisetrupps. Er ist der Verantwortliche. Er hätte moralisch das Recht auf seiner Seite gehabt, sich das Filetstück rauszunehmen. Den ersten Zugriff für sich zu reklamieren bei dieser Entflechtungslösung. Das wäre völlig okay gewesen. Lot hätte sich nicht beklagen dürfen. Ja? Aber Abraham hat gelernt, viel wichtiger als der materielle Segen ist der geistliche Segen, ist der göttliche Segen. Und seine Leitfrage in dieser Situation, das sehen Sie richtig, ist nicht, wie kann ich den größten materiellen Nutzen für mich herausschlagen? Das ist nicht seine Frage. Sondern seine Frage ist, wie kann ich Gottes Segen haben? Sein Wohlgefallen. Welche Lösung ist aus Gottes Sicht die beste für uns alle? Wodurch ehren wir ihn am meisten? Abraham weiß jetzt, was später Psalm 62, Vers 11 sagen wird, fällt euch Reichtum zu, hängt euer Herz nicht daran. Es ist euch nur von Gott geliehen. Und schauen Sie, Abraham macht das sehr, sehr klug. Er gibt die Entscheidung aus der Hand und legt sie damit in Gottes Hand. Vers 9. Er liefert das quasi vordergründig dem Lot aus und sagt, wähle, du rechts, ich links oder umgekehrt. Aber letztlich liegt Abraham damit die Entscheidung in Gottes Hand. Also, diese Gnade macht ihn großzügig, er hängt sich nicht an die materiellen Güter, er fragt vor allem nach Gottes Wohlgefallen. Und hier sehen wir, hier merken wir, wie sich Abrahams Denken verändert hat. Das ist wunderbar, dass hier so in diesem engen Vergleich zwischen Kapitel 12 und Kapitel 13 beobachten zu können. Ja? Seine Prioritäten, seine Maßstäbe. Und alles verändert sich in die Richtung hin, dass er immer freier wird von sich selbst. Vorher war er wirklich der lupenreine Egoist in Ägypten. Dass er immer freier wird von sich selbst und immer abhängiger wird von Gott. Man könnte auch sagen, er wird gelöster von sich und gebundener an den Herrn. Und genau in diese Richtung will Gott unser Denken verändern. Der alte bayerische Bischof Betzel hat es so formuliert, er hat gesagt, was ist Frömmigkeit? Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Frömmig, sind Sie ein frommer Mensch? Haben Sie diesen Entschluss gefasst, die Abhängigkeit von Gott als Ihr Glück zu begreifen? Betzel. Und so hat Gott aus dem Desaster von Ägypten etwas Gutes erwachsen lassen. Und aus Abraham wird ein gereifter Mitarbeiter. Wissen Sie, das kann uns sehr viel Mut machen, wenn wir manchmal an uns selbst verzweifeln. Solche Leute will Gott aus uns auch machen, die immer gelöster werden von sich selbst und immer gebundener werden an ihren Herrn. James I. Packer hat in einem wunderbaren Abschnitt in seinem Buch Gott erkennen, Knowing God, dieses veränderte Leben von Abraham so beschrieben. Er sagt, was Abraham, Zitat, am dringendsten brauchte, war das Bewusstsein, dass er ständig in der Gegenwart Gottes lebt, dass er alles in der Abhängigkeit von ihm tut und dass mit ihm allein, seinem Herrn er rechnet, mit seinem Beschützer und seinem Versorger. Das war die große Lektion, die Gott Abraham in seiner Weisheit lehrte. Und Pecker sagt nicht, dass Abraham ein perfekter Mensch wurde, werden wir auch später noch sehen. Aber er sagt, auch wenn sich seine alten Schwächen immer wieder zeigten, so trat doch etwas Neues in ihm ans Licht. Etwas Ehrfurchtgebietendes, etwas Befreites. Aus ihm wurde ein Mensch, der Gott auch dann gehorchte, wenn er etwas Unerwartetes und Schweres von ihm forderte. Aus dem weltgebundenen Abraham wurde ein Mann Gottes. Diese Veränderung sehen wir hier in diesen wenigen Versen. Das ist das Erste. Verändert. Er ist wirklich verändert. Ein verändertes Leben. Und jetzt Lot. Wie wird Lot reagieren? Schauen Sie Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Soar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Im Unterschied zu Abrahams veränderten Leben finden wir bei Lot eine verkürzte Sicht. Das ist der zweite Punkt. Eine verkürzte Sicht. Vers 10 ist hier entscheidend. Vers 10 markiert seinen oberflächlichen Maßstab, seine vordergründigen Kriterien. Hier steht, da hob Lot seine Augen auf. Er urteilt nach dem Augenschein. Lot sucht seinen schnellen materiellen Vorteil. Er will, wie man früher sagte, die schnelle Mark machen. In Ägypten, da hat er gesehen, was fruchtbare Auen sind, wenn sie vom Nil überschwemmt und gewässert werden. Und ja, Lot ist clever genug, die Analogie zwischen dem Nil und der Jordan-Gegend, dieses sich hinziehende wasserreiche Tal, diese Analogie zu erkennen. Das erinnert ihn wieder an Ägypten, wie er auch der Text schreibt. Wunderbar, fruchtbar. Und da greift er eben zu. Obwohl ihn diese Entscheidung, wie uns der Text auch sagt, wohin bringt? In die Nachbarschaft? Zu Sodom. Zu Sodom, dessen ethische Verdorbenheit bekannt ist. Die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Es ist bekannt, dass Sodom eine massive Rebellion gegen die göttliche Schöpfungsordnung lebt. Und bis heute ist Sodom sprichwörtlich dafür geworden. Aber damit wird man leben können. Daran soll man den Deal jetzt nicht scheitern lassen, sagt sich Lot. Und dieser Vers 10, schauen Sie hin, der entlarvt seinen fehlenden Durchblick und seinen Mangel an Tiefenschärfe. Da haut Lot seine Augen auf. Er urteilt nach dem Augenschein. Er blickt auf, aber nicht weit genug. Und das sehen Sie daran, er stellt nicht die entscheidenden Fragen. Er stellt nicht die Frage, was sagt Gott dazu? Er stellt nicht die Frage, wodurch werde ich im Glauben wachsen bei meiner Entscheidung? Er stellt nicht die Frage, womit kann ich anderen besser dienen? Wodurch kann ich ein besseres Zeugnis sein? All diese Fragen stellt er nicht. Und Lot wiederholt hier, und das finde ich so erschütternd, Lot wiederholt genau den Fehler, den Abraham damals beim Aufbruch nach Ägypten gemacht hat. In Kapitel 12, Vers 10 marschiert Abraham einfach los, ohne Gott zu fragen, und sucht den kürzesten Weg der Erleichterung. Und in Kapitel 13, 10 sucht Lot den kürzesten Weg zu Wohlstand und zu weltlichem Erfolg. Da hob Lot seine Augen auf. Und wissen Sie, das ist genau das Gegenteil zu dem Blick, den uns Psalm 121 nahelegt. Obwohl es zunächst ähnlich klingt, was Psalm 121 sagt. Vers 1 und 2. Da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da soll auch einer seine Augen aufheben. Aber wohin? Zu den Bergen? Nein, nicht einmal die Spitzen der Berge reichen aus als Horizont unseres Blickes. Nicht mal das, sondern wir müssen noch über die Berge hinausschauen. Meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Nein, nicht von den Bergen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Schau über die Berge hinaus, auf den, der die Berge geschaffen hat. Und wenn du auf den schauen willst, der die Berge geschaffen hat, dann reichen deine natürlichen Augen dafür nicht aus. Dann reichen deine weltlichen Berechnungen dafür nicht aus. Dann reichen deine diesseitigen Überlegungen und Schlussfolgerungen dafür nicht aus. Sondern wenn du über die Berge hinaus zum Herrn schauen willst, dann brauchst du was? Die Augen des Glaubens. Und die Augen des Glaubens sind nicht die Augen der Einbildung, sind nicht die verschlossenen Augen vor den Realitäten, sondern die Augen des Glaubens sind die, die sich festheften, woraus? Auf Gottes Verheißung. Die Augen des Glaubens sind scharf. Die Augen des Glaubens sind präzise. Die Augen des Glaubens sind wach. Die Augen des Glaubens sind intellektuell anspruchsvoll. Die Augen des Glaubens, die machen klug, denn ich schaue auf die Verheißung des Herrn, die er mir gibt. Ich hebe meine Augen auf, über die Berge hinaus, zu dem Herrn, der die Berge geschaffen hat. Und genau das tut Lot nicht. Er hat eine verkürzte Sicht, er trifft eine kurzsichtige Wahl. Und was zeigt er damit? Er zeigt damit, dass er aus dieser ganzen verunglückten Ägyptentour nichts gelernt hat. Lot ist ein Mitläufer geblieben. Dabei hätte er ja alle Chancen gehabt, von Abraham zu profitieren. Natürlich. Den kannte er schon seit Kindertagen. Damals, als der Vater von Lot in Ur im Zweistromland gestorben war, damals hat der Abraham wahrscheinlich den jungen Neffen schon so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und dann sind sie ja, wir haben das gesehen, vom Zweistromland aus nach Haran gezogen, heutige Türkei. Auch noch ein schwieriges Umfeld. Und irgendwann hat den Abraham dann endgültig Gottes Ruf getroffen und Gott hat gesagt, jetzt geh runter nach Israel, geh ins Land Kanaan. Und Lot ist dabei. Abraham wird gesagt haben, Junge, komm mit, begleite mich. Du darfst mitkommen. Und Lot, überleg dir, Gott hat einen spannenden Plan für uns. Und du wirst erleben, wenn du mitgehst, wie Gott auch dein Leben führt. Was wäre eine Chance? Und dadurch kommt Lot auch endgültig weg von diesem Haran, was ja auch ein Götzenzentrum war, wo die Mondgötzen angebetet wurden. Raus aus diesem religiösen Umfeld. Und er geht mit nach Kanaan und er sieht, wie Abraham die Altäre baut. Wahrscheinlich musste ihm auch zur Hand gehen. Er feiert die ersten Gottesdienste mit im gelobten Land. Und er muss gemerkt haben, Gott ist real. Gott spricht mit meinem Abraham. Das ist keine Religion, der wir hier folgen. Es geht hier um einen lebendigen Gott, der seine Hand auf unser Leben gelegt hat. Das hat er alles mitbekommen. Und dann diese unfreiwillige Lektion in Ägypten, wo Abraham richtig getroffen wird, wo er gewissermaßen aus der Etappe das Ganze noch etwas ungeschorener verfolgen kann. Da hätte er auch so viel lernen können. Und dann, überlegen Sie mal, er erlebt, wie der ehrwürdige, handfeste Onkel Abraham, der eine Respektsperson ist, wie der umkehrt, wie er Buße tut, wie er vor Gott einbricht, wie er sich demütigt. Ein gestandener, starker Mann, der niederkniet vor Gott und seine Schuld erkennt und der sogar seine Ehe dann wieder in Ordnung bringt. Was hat der Lot alles miterlebt? Und äußerlich? Äußerlich ist er den Weg mitgegangen zurück von Ägypten ins gelobte Land, aber als Mitläufer. In seinem Herzen ist Lot letztlich in Ägypten geblieben. Und darum war ihm die Nachbarschaft zu Sodom später auch egal. Eine verkürzte Sicht. Der Ausleger Kröker schreibt dazu, die Gemeinschaft Sodoms schien ihm erträglicher zu sein als die Abgrenzung um des Glaubens willen. Der zeitliche Segen versprach ihm mehr als die göttliche Berufung. Die Pflege seiner Zelte war ihm wichtiger als das Errichten von Gottes Altären. Der Mitläufer opfert für einen kurzfristigen Vorteil Gottes langfristigen Segen. Nach welchen Kriterien wählen wir unsere Arbeit, unseren Wohnort? Nach welchen Kriterien wählen wir unseren Studienplatz, unseren Ehepartner, den Einsatz unserer Zeit und unserer Kräfte? Nach welchen Kriterien wählen wir? Heben wir nur unsere Augen auf hier, wie Lot das in Vers 10 macht, und schauen so auf das Nächstliegende, was wir meinen, das passen würde, oder schauen wir darüber hinaus? Strecken uns nach Gottes Führung aus. Suchen mit den Augen des Glaubens nach Gottes Verheißung. Bewahre Gott uns vor dieser verkürzten Sicht. Und hier brechen jetzt die Wege von Abraham und Lot offen auseinander, obwohl sie bis dahin scheinbar so nahe beieinander gewesen waren. Jetzt kommt raus, was in ihrem Herzen ist. Und daraus erwächst schließlich für beide, und das ist unser letzter Punkt, ein verschiedenes Erbe. Ein verändertes Leben bei Abraham, eine verkürzte Sicht bei Lot und drittens ein verschiedenes Erbe. Für Lot wird das schon in Vers 13 angedeutet. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Das hört man schon, verstehen Sie? Die Nähe zu Sodom wird Lot definitiv überfordern. Und das muss man dann in Kapitel 18 und 19, irgendwann kommen wir auch nochmal dahin, im Einzelnen sehen. Sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie kommen völlig unter die Räder. Seine Frau wird als sprichwörtliche Salzsäule enden. Lots Weib. Er selbst wird sein nacktes Leben retten. Seine Töchter werden ihre Würde und ihre Reinheit verlieren und ihren Vater mit Alkohol abfüllen. Das Ganze ist eine unheimlich traurige und bedrückende Geschichte. Aus einer verkürzten Sicht erwachsen verfehlte Entscheidungen und am Ende ein vergeudetes Leben. Aus einer verkürzten Sicht erwachsen verfehlte Entscheidungen und ein vergeudetes Leben. Und jetzt schauen Sie, wie anders ist das bei Abraham. Ein verschiedenes Erbe. Vers 14. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf, das sagt Gott jetzt. Und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Ein verschiedenes Erbe. Da ist erstmal die Trennung von Lot. Das war für Abraham auch eine Entlastung. Der hatte ja von Lot keine wirkliche Gehilfe gehabt und geistliche Hilfe schon gar nicht. Und durch die Trennung von Lot wird quasi das letzte Band zu seinem alten Leben gekappt. Wobei man sagen muss, so ganz los wird er ihn doch nicht. Immer wenn Lot in Bedrängnis kommt, muss Abraham seinen Neffen dann irgendwie wieder raushauen. Das werden wir auch noch sehen. Aber ansonsten geht eigentlich jeder seine eigenen Wege. Und Gott nimmt dem Abraham diese Last ab, zumal der Lot sich offensichtlich auch nichts von Abraham annehmen will. Wenn er von ihm hätte lernen wollen, dann hätte er wirklich ausreichend Zeit dafür gehabt. Und er hat es definitiv gemacht. Er war und blieb ein Mitläufer. Und Abrahams großes Glück besteht nun darin, dass sein Erbe von Gott ausgewählt wird. Lot hatte für sich selbst die Wahl getroffen, ohne Gott. Und vordergründig schien Lot das bessere Teil erwählt zu haben, als das, was für Abraham übrig war. Vordergründig. Aber am Ende, und das müssen wir uns merken, Lot hatte eigenmächtig gewählt. Aber am Ende kommt es viel mehr darauf an, wer für uns wählt, als was wir wählen. Verstehen Sie, es kommt viel mehr drauf an, wer für uns wählt. Die Wüste Juda, die Abraham aus Gottes Hand empfängt, wird sich am Ende als sprudelnde Segensquelle erweisen. Die Wüste Juda, empfangen aus Gottes Hand. Und die blühende Jordanebene, die wir selbst an uns reißen, selbst wenn sie uns überall bewässert erscheint, wie wir hier in Vers 10 lesen, wasserreich, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland, die blühende Jordanebene, reich wie das vom Nil getränkte Ägypten, die wird uns ohne Gott zur Wüste werden und zum Tal der Tränen. Wir müssen unterscheiden. Aber die Gott lieben, die werden sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht, sagt Richter 5. Und Abraham wird sein Gottvertrauen nicht bereuen. Das ist so wunderbar formuliert hier in Vers 14. Gott sagt jetzt, hebe doch deine Augen auf. Also vorher hat es gesagt, hieß es Lot hob die Augen auf und schaute nur so. Aber jetzt sagt Gott zu Abraham, Abraham, jetzt heb du die Augen auf. Und schaue, was ich dir schenken werde. Ich habe etwas für dich bereit, Abraham. Und nicht zu knapp, Vers 15. Du wirst es bekommen, Vers 14 noch. Schau, von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, alles Land, was du siehst, ich werde es dir und deinen Nachkommen geben. Und Gott bestätigt dir also sein Versprechen. Er bestätigt sein Versprechen, was er Abraham schon in Kapitel 12 gegeben hat. Und wissen Sie, das hat ganz praktische Folgen. Darum wird Jesus bei seiner Wiederkunft weder in Rom, noch in New York, noch in Tokio die Erde betreten, sondern im Land Kanaan. Genauer in Jerusalem, wie wir aus Sacharja erfahren. Das ist die Folge dieser Zusage, verstehen Sie? Das gilt immer noch. Und bis dahin wird Gott mit diesem Volk eine ganz besondere Geschichte schreiben. Eine ganz besondere Geschichte mit dem Volk Israel schreiben, wie er sie bisher mit keinem anderen Volk geschrieben hat. In Vers 16, ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Das will ich dir geben. Gott sagt, Abraham, aus kleinen Anfängen, zurzeit hast du noch nicht mal einen eigenen Sohn, aus kleinen Anfängen werde ich ein riesengroßes Volk werden lassen. Und darum werden sie auch ein angemessenes Land brauchen. Und dann schenkt Gott dem Abraham diese griffige Metapher des Staubes, dieses wunderbare Bild, dass er sagt, schau dir den Staub an, kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Wenn er das könnte, dann könnte er deine Nachkommen zählen. Kann er aber auch nicht. Der Staub symbolisiert einfach die Menge, die nicht zu zählen ist. Und zwei Kapitel weiter wird Gott dem Abraham noch ein romantischeres Bild schenken. In Genesis 15, Vers 5, da wird er nicht sagen, guck auf den Staub, sondern guck in die Sterne. 15, Vers 5, siehst du den Himmel, zähle die Sterne, kannst du diese zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham, das ist versprochen. Und zugleich ist der Staub ja der Grundstoff aller irdischen Leiblichkeit, wenn man so will. Staub zum Staube. Und deswegen macht Gott auch den Staub nochmal deutlich, das ist ein reales Geschehen. Diese Zusage ist nicht irgendeine visionäre Wolkenkuckucksheim-Zusage. Sie ist real. Staub, das ist die Wirklichkeit der irdischen Leiblichkeit. Und schließlich bekräftigt Gott nochmal, dass er von seiner Verheißung nichts zurückgenommen hat in Vers 17. Wissen Sie, hier ist jedes Wort wichtig. Da sagt er zu Abraham, darum mach dich jetzt auf. Und durchzieh, und man könnte sagen, durchzieh noch einmal das Land. In die Länge, in die Breite. Denn ich will's dir geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn noch einen Altar. Also Gott sagt, es ist alles weiterhin in Geltung. Und das heißt, Gott wird mit seinem Abraham das gesamte heilsgeschichtliche Konzept realisieren. Das volle Programm. Es wird nicht zurückgenommen nach Ägypten. Kein Jota wird zurückgenommen. Die schlimmen Tage von Ägypten. Als Abraham den geistlichen Kontakt zu Gott abgebrochen hatte. Die schlimmen Tage von Ägypten werden an diesem Plan nichts ändern. Wissen Sie, dieser Vers 17, wo Gott sagt, geh nochmal durch, es wird dir alles gehören. Die sagen, es ist alles wieder gut. Abraham, es ist alles wieder gut. Was für ein verschiedenes Erbe. Und damit ist endgültig bewiesen, dass der Weg zurück der schnellste Weg nach vorn ist. Aber auch der einzige. Vielleicht hört diese Predigt jemand, der gerade in einer Sackgasse festsitzt. Sie haben sich verrannt wie Abraham. Sie sitzen in Ägypten fest. Sie wissen genau, ich sollte hier nicht sitzen. Es ist gegen Gott. Es ist gegen seinen Willen. Aber sie sitzen da. Es war ihre falsche Entscheidung. Es war ihr Egoismus oder ihre Gier. Natürlich, andere haben sie damit reingetrieben. Kann sein. Aber am Ende ist es ihre Entscheidung. Und sie können sich vor Gott nicht wegducken. Es war ihre Treulosigkeit. Es war ihr Eigenwille oder ihr Ehrgeiz oder ihre Disziplinlosigkeit, die sie dahin gebracht haben. Auch bei Abraham kam ja eine Menge zusammen, von Eigensinn über Egoismus bis zu Feigheit und Treulosigkeit. Aber wissen Sie, im Grunde genommen ist auch egal, wie sie dahin kamen. Jetzt sind sie da. Vielleicht hatten sie sogar einen Anfang mit Gott gemacht und sind deshalb jetzt erst recht verzweifelt, weil sie sich für ihre Treulosigkeit schämen und weil sie sich nicht vorstellen können, dass Gott ihnen nochmal eine Chance geben könnte. Dann liefert Gott ihnen hier mit dem Fall Abraham den Beweis. Den Beweis, dass es den Weg zurück wirklich gibt. Und kein Geringerer als der Herr Jesus hat diesen Abraham-Beweis bekräftigt, indem er uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn schenkte. Dieser verlorene Sohn, der sich genauso verzockt und verrannt hatte wie Abraham, aber den irgendwann die Sehnsucht nach dem Vater packt. Und der weiß, ich muss zurück, ich halte es nicht mehr aus. Und der seine Schuld einsieht. Und der sagt, ich bin ein Sünder, ja, aber ich will trotzdem nach Hause. Und als er dann, Sie wissen das, diese letzte Biegung vor dem Elternhaus nimmt, da sieht er, wie der Vater mit geöffneten Armen dasteht. Mit geöffneten Armen und mit aufgerissenen Augen und schaut, dass der Sohn doch endlich nach Hause kommt. Und dann ist er da. Und dann wird er in die Arme genommen und dann wird ein Fest gefeiert. Und dann kriegt er alle Verheißungen wieder wie Abraham. Er kriegt den Ring wieder an den Finger, die Schuhe wieder an die Füße. Er kriegt das Gewand, das seine Autorität als Sohn unterstreicht. Und er kriegt das frisch gemästete Kalb als Basis eines satten Festmahls. So ist Gott. Und so macht es Gott mit Abraham hier. Der reumütige Abraham, der bekommt nicht weniger geschenkt als ein verändertes Leben. Ein Gewand, ein Ring, Schuhe an die Füße, ein gemästetes Kalb. Und darunter wird Gott es auch bei Ihnen nicht machen. Auch bei Ihnen nicht. Sie sollen ein verändertes Leben bekommen, das Gott ehrt. Ja, das wird ein lebenslanger Prozess sein, wir wissen das. Aber Gott will diesen Weg mit uns gehen. Und das Kennzeichen dieses veränderten Lebens besteht darin, dass sie einwilligen in diese Abhängigkeit von ihrem Herrn. Dass sie sagen, ich will nicht mehr meinen eigenen sturen Weg gehen, Herr, sondern deinen. Herr, ich werde immer wieder in der Gefahr stehen, doch noch mit meinem Dickkopf irgendwie dir dazwischen zu kommen. Aber hab Geduld mit mir, bitte, und verändere mich. Verändertes Leben. Und dann fürchten wir nicht so sehr wie diese verkürzte Sicht von Lot. Wenn wir das veränderte Leben haben, fürchten wir nicht so sehr wie diese verkürzte Sicht von Lot, der sich für unheimlich clever hielt. Und der meinte, er könnte mit seinem Verstand, mit seinem Know-how, mit seiner Lebenserfahrung allein die richtigen Entscheidungen für sein Leben treffen. Und er konnte es nicht. Kläglich gescheitert. Und dadurch kommt es dann zu diesem so total verschiedenen Erbe, das dem Leben dieser beiden Männer beschieden ist. Lots Familiengeschichte endet in einem Chaos von Schuld und Traurigkeit. Und Abraham wird der Vater eines Volkes und eines Landes, das heute immer noch besteht und aus dem unser Retter, der Jesus Christus, hervorgegangen ist. Was für ein verschiedenes Erbe. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine fast geheime Information zu Lot geben. Geheim deshalb, weil sie im ganzen Alten Testament nicht zu finden ist. Im Alten Testament endet die Geschichte von Lot mit Genesis 19. Und fast versteckt in einem der letzten Briefe des Neuen Testaments, nämlich im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 6 bis 8, lesen wir plötzlich Folgendes. Zu unserer Überraschung. 2. Petrus 2, Vers 6 bis 8. Gott hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Und hat den gerechten Lot, was bitte? Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören. Hat den gerechten Lot? Du denkst erst, du hast dich verlesen. Ja, Lot, ein Gerechter, wie Abraham. Und bei Petrus heißt das, ein Gerechter, ein Mensch, der mit Gott im Reinen ist. Einer, der mit Gott versöhnt ist. Einer, dem seine Sünde vergeben ist, der das im Glauben ergriffen hat. Lot, woher Petrus seine Information hat, sagt er in Kapitel 1. Gott hat ihm das offenbart. Dafür war auch ein Apostel. Gott hat ihm das offenbart. Und wir können jetzt schlussfolgern aus dem, was Petrus hier sagt und was wir nur bei Petrus erfahren, aber das ist Gottes Wort, können wir Folgendes schlussfolgern. Sogar Lot hat noch den Weg zurückgefunden. Unglaublich. Wir wissen nicht wann. In Genesis 9 war das mit Sicherheit nach allem, was wir wissen, noch nicht. Aber irgendwann später, als er vor den Trümmern seines verfuschten Lebens stand, da muss sogar diesen Lot mit seiner verkürzten Sicht die Sehnsucht gepackt haben. Die Sehnsucht nach dem Gott Abrahams. Und vielleicht hat er sich erinnert an diese Ägypten-Erfahrung, dass sogar sein starker, frommer Onkel Abraham zusammenbrechen musste vor diesem Gott. Und er wird diesen Weg gegangen sein. Und er wird irgendwann dahin gekommen sein, dass er gesagt hat, Herr, ich will auch umkehren. Ich habe es damals nicht gepackt. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich will umkehren. Und Gott hat ihn angenommen. Und deshalb werden wir Lot im Himmel wiedersehen. Vorausgesetzt, wir sind selber dabei. Vorausgesetzt, wir sind selber umgekehrt. Und das ist heute noch möglich. Es ist heute noch möglich, so umzukehren. Egal, was wir auf dem Kerbholz haben. Egal, wie viel Rückfälle wir erlebt haben. Es ist möglich. Gott will es uns schenken. Und damit Sie mir das glauben, schließe ich nicht mit Lot, sondern mit Hannes. Wenn einer keine Chance hatte, dann war es Hannes. Findelkind, aufgenommen von einer Pflegemutter, die völlig überfordert war und selber ein sehr fragwürdiges Leben führte. Mit 18 Jahren ist Hannes schon Zuhälter irgendwo in Hamburg, total dem Alkohol verfallen. Und dann findet ihn eine gläubige Hamburgerin. Sie findet ihn und bringt ihn in eine christliche Rehabilitationseinrichtung nach Krehling, hier in der Lüneburger Heide. Und dort ist dieser Hannes dann Pastor Kemner begegnet, Pastor Heinrich Kemner, den ich auch persönlich noch kennen durfte. Und Kemner berichtet über die letzte Zeit seines Lebens. Als er, nämlich Hannes, körperlich fertig war und seinem trostlosen Leben ein Ende machen wollte, nahm sich diese Hamburger Christin seine an. So kam er zu uns. Sein Gesicht trug die Spuren der Vergangenheit. Erstaunlich war, wie er dann unter der Verkündigung des Evangeliums erweckt wurde. Und eines Tages kam er zu mir, um zu beichten. Seine Lebensbeichte hat mich tief bewegt und mir gezeigt, wie leicht wir pharisäische Maßstäbe anlegen, wenn wir so einem Typen begegnen. Er meint es ernst. Hannes wurde nach der Bekehrung frei von allen Süchten, aber seine vom Alkohol verbrauchte Leber verlangte beständig medizinische Betreuung. Und da passierte es, dass er rückfällig wurde. Als er zur Besinnung kam, bereute er es. Weil wir auch in der Rehabilitation Ordnungen brauchen, bezog ich mich auf den Paragraphen, der dazu gehört, und sagte, Hannes, wenn es noch einmal geschieht, müssen wir dich entlassen. Und dann steigt der Nächste nach der Warteliste ein. Nicht lange danach wurde er wieder rückfällig. Mit liebender Härte entließen wir ihn und er ging zurück zu seiner Betreuerin. Sie bat wiederholt um Hilfe, aber wir mussten bei der Entscheidung bleiben, weil der Platz schon belegt war. Da passierte es. Als ich eines Morgens meine Haustür öffnete, lag Hannes mit Sack und Pack vor der Tür. Und er sagte zu mir, ich werde so lange jedes Nachts schlafen, bis sie mich wieder aufnehmen. Wer konnte da noch hart bleiben? Wieder ging es eine ganze Weile gut, bis Manöversoldaten in unserem Ort waren. Ein Holländer hatte ihn verleitet und zum Trinken animiert. Nach seinem Rausch kam er zu mir, warf sich auf den Boden, umklammerte meine Knie und bat um Vergebung. Als ich sein gelbes Gesicht sah, war mir die ärztliche Diagnose sofort klar. Ich sagte, ich vergebe dir, aber ich weiß, du musst sterben. Und deshalb bring deine Sache jetzt schnell bei Jesus in Ordnung. Wir beteten noch zusammen, dann ging er in sein Zimmer. Und dort nahm er ein großes Blatt Papier, malte einen Rahmen und schrieb auf das Blatt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Auf dem Weg zum Arzt starb er. Wir fanden das Blatt auf seinem Tisch. Dieser Text, den wir im Alten wie im Neuen Testament finden. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Und das wurde sein Beerdigungstext. Dieser Typ ist selig gestorben. Ja, es gibt einen Weg zurück. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Danke, dass du uns durch Abraham zeigst, wie ein in Schuld verstricktes Leben heil werden kann. Und dass du, Herr Jesus, das durch den verlorenen Sohn, durch dieses Gleichnis uns nochmal bekräftigt hast. Egal bei welchen Schweinetrögen wir gelandet sind, es gibt einen Weg zurück. Ach Herr, danke für deine Geduld, danke für dein Erbarmen. Und bitte schenke uns dieses veränderte Leben, wie es Abraham hatte. Gib, dass wir wirklich bereit sind, abhängig von dir zu sein, alles von dir zu erwarten. Und schenke uns etwas von dieser Großzügigkeit, die Abraham dann hatte. Von dieser Geduld, die er Lot gegenüber praktiziert hat. Herr, danke, dass du alles gut machen kannst. Lass noch viele, viele, die sich verstrickt haben, die vielleicht in ihrer Sackgasse verzweifelt sind und denken, es gäbe für sie keine Hoffnung mehr. Lass sie diese Botschaft hören, Herr. Und gib uns, wenn wir nicht in der Sackgasse sitzen sollten, den Mut und die Geduld, den Weggelaufenen nachzugehen, Herr. Du rufst sie, so wie du uns gerufen hast. Und wir verdanken alles, alles ausschließlich dir und deinem Erbarmen, du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.